Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Unverändert stellen wir fest, dass immer wenn irgendwas passiert, die 16 Bundesländer nicht wirklich gut miteinander zusammenarbeiten.
Dieser Konflikt hat keine Auswirkung auf irgendwelche relativen Rohstoffpreise, aber doch auf das internationale Klima. Und das ist ja nicht zu vernachlässigende Kategorie.
Also wenn ich mir unsere Außenpolitik anschaue, bei aller Liebe und allem Verständnis, wir brauchen keine moralische Außenpolitik. Wir brauchen auch keine feministische Außenpolitik. Wir brauchen eine Außenpolitik als glasklare Interessenvertretung der Bundesrepublik Deutschland.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Tja, aus gegebenem Anlass würde ich heute gerne mit dir über den Konflikt in Palästina diskutieren. In der ersten Ölpreiskrise des Jahres 1973, als Folge des Yom Kippur-Krieges zwischen Ägypten und Syrien auf der einen und Israel auf der anderen Seite, stieg der Ölpreis von ursprünglich 3 US-Dollar pro Barrel auf 38. Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen war es einmal die historische Abwertung des US-Dollars, weil Bretton Woods in der Zeit zusammenbrach. Aber zum anderen ist es zu drastischen Reduzierungen der Fördermengen durch die OPEC gekommen. Und wir Älteren wissen das noch. Also die Folgen in Deutschland war die Schließung der Hallenbäder, verlängerte Schulferien, Sonntagsfahrverbote und die Hinwendung zu russischem Öl. So, jetzt meine Frage. Glaubst du, dass dieses Mal wieder von den Gegnern Israel Öl als Waffe eingesetzt wird, um auf diese Weise zu wirtschaftlichen Schäden, nicht nur bei Israel oder bei Israel am wenigsten, sondern vor allen Dingen bei den Unterstützerstaaten auszulösen?
Also die Interessenlage der anderen Staaten um Israel herum ist, glaube ich, eine andere. Mhm. Du hast ja zu Recht erwähnt, es ist ja damals ein Krieg der Staaten gewesen. Ägypten, Syrien, während Jordanien Schild gehalten hat, haben versucht, die Scharte des Sechstagekrieges 1967 wettzumachen. Israel, das ist allerdings die Parallelität, war in gleichem Sicherheitsgefühl wie heute, war völlig überrascht, es an einem Feiertag gemacht haben, deswegen der Yom Kippur-Krieg. Aber der Effekt auf die Ölmärkte war natürlich neu. Die OPEC war noch nicht lange wirkungsfähig. Das hat sie dann
ja,
das erste Mal genutzt.
Sie war der einzige Ölanbieter. Gestern genau. Ja, neben der OPEC unendlich viel andere.
Und sie haben die Fördermengen reduziert. Interessant ist eigentlich dann der Fall oder die Beobachtung, dass schon im ersten Halbjahr 1974 die Ölfördermengen fast wieder auf dem Vorkriegsniveau waren, aber der Preis nicht. Und im Grunde ist damals etwas in Gang gekommen worden, was man bis heute als Politisierung des Ölpreises nennen kann. Er ist nicht mehr rein Mengen getrieben, sondern wenn sich Risikoprämien
bilden. Geopolitisches Instrument.
Genau, sind diese Risikoprämien dominieren dann und dann hast du ganz absurde Bewegungen. Im Augenblick stellen wir ja fest, dass der Ölpreis zunächst mal um knapp 4,5% angestiegen ist, Western Intermediate und Brent gleichermaßen. Dann ist er jetzt im Lauf Mitte der Woche wieder um 0,5% gesunken. Es gibt eher beim Gaspreis Effekte, aber das hat andere Gründe. Das ist die Pipeline zwischen Finnland und den baltischen Staaten, die außer Betrieb ist. Aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir noch nicht. Aber insofern, insgesamt zeigt sich ja auch in Indikatoren, dass auch in den du Wechselkurse nimmst oder so, die Bewegungen relativ
überschaubar sind.
In den Börsen hat sich's wieder korrigiert, erst runter, ein bisschen rauf wieder. Und beim Gold, ja, da merkt man Flucht in Sicherheit, also die Goldbarren, die man sich irgendwo hinlegt. Also insofern, auf deine Frage, die ja sehr berechtigt ist, würde ich zunächst sagen, wir haben hier keine zusätzliche Verwerfung, sondern wir sind in einem Risikoumfeld. Mhm. Das muss man ja, glaube ich, feststellen. Wir sind geopolitisch in einer anderen Situation seit geraumer Zeit. Das ist nicht erst seit dem Krieg der Russen gegen die Ukraine. Wir haben andere geopolitische Perspektiven durch den Systemkonflikt zwischen China und dem transatlantischen Westen. So, und das türmt sich alles auf. Und im Grunde haben wir jetzt eine umfassende Politisierung des Ökonomischen. Wir müssen geopolitische Fragen voranstellen, auch als Ökonomen, und uns darauf einlassen. Und wenn in dieser Woche veröffentlichten World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds anschaust, ist es im Grunde auch so eingeleitet, nicht? Also die Themen, die belastend sind, sind geopolitische Themen.
Die Runterrevision, die wir jetzt erlebt haben.
Dann kommt hinzu eine im Grunde schwierige Koordinierung von Geld- und Finanzpolitik, die auch für beide belastend sind. Das ist also ein Policy-Mix, der das auch noch weiter in Frage stellt. Und dann sozusagen die Nachwirkung aber auch von Pandemie und sonstigen Themen. Und ich glaube, das macht deutlich, dass wir in einem insgesamt sehr labilen Umfeld sind. Die Erwartungen fürs nächste Jahr sind schwach. Ich glaube auch nicht, dass wir nächstes Jahr einen großen Zuwachs beim deutschen Bruttoinlandsprodukt sehen. Die Institute der Gemeinschaftsdiagnose
waren recht 1,3.
Das setzt ja voraus, dass schon das vierte Quartal sich deutlich stabilisiert,
nicht mehr
schrumpft.
Wir sehen das sehr, sehr viel anders.
Und ich denke auch, wir werden für dieses Jahr, also ob das nur -0,6 oder also -0,5 Prozentpunkt, ja, aber auch nächstes Jahr werden wir vielleicht gerade über der Wasserkante liegen. Aber mehr wird es nicht sein.
Du teilst unsere Ansicht.
Ja, was heißt eure? Ihr teilt unsere, nicht? Also das kann man links wie rechts rum sehen. Aber es ist von der, ich meine, man muss sich einfach klar machen, wenn ich jetzt 1,3 prognostiziere, muss das einen unglaublichen Sprung ins erste Quartal geben. Und schon das vierte Quartal darf eigentlich keinen statistischen Unterhang mehr überlassen aus dem Jahr. Das ist alles nicht ganz plausibel. Aber ich meine, Bert, ich weiß nicht, wie du siehst, wenn du jetzt mal nochmal durchgehst, natürlich bleiben Risiken. Was wir bisher noch nicht diskutiert haben, ist die Frage, gibt es für die Lieferketten neue Thematiken? Denn das sehen wir es, die Lieferprobleme haben abgenommen, sind aber immer noch wirksam in der deutschen Wirtschaft, behindern
aber
also
die sind nicht ölbasiert.
Nein, die sind nicht ölbasiert, aber die können natürlich konfliktbasiert sich verändern. Also wenn die internationalen Handelssysteme und Handelswege beispielsweise schwieriger zu fahren sind, dann haben wir da auch nochmal eine Möglichkeit einer Belastung. Das muss man nur aufrufen, wenn man im Augenblick durchdenkt, was alles folgen kann. Aber ich glaube, die Welt ist alert genug, dass die, dass es hier nicht zum Flächenbrand kommen darf. Und die Interessen ja auch der großen Player sind ja auch nicht ganz eindeutig. Man könnte ja vermuten, das ist alles im Interesse von Putin. Ist es das wirklich? Eigentlich hat er Israel immer insofern auf seiner Seite gehabt, dass die Israelis nicht bereit waren, der Ukraine Waffen zu liefern. Die Chinesen, Xi Jinping, der da versucht, seit einiger Zeit diplomatische Erfolge zu erzielen und ja auch mal den Iran und Saudi-Arabien an den Tisch zusammengebracht hat, oder auch mit Abbas versucht hat zu diskutieren, um für einen Friedensplan oder Friedensverhandlungen. Insofern, es ist nicht so ganz eindeutig, dass die anderen Player jenseits des transatlantischen Westens ein Interesse an der Eskalation des Konflikts haben. Das, glaube ich, gehört auch dazu, wenn wir
zumal
dies versuchen einzuschätzen.
Zumal wir auch eine Annäherung zwischen Irak, Saudi-Arabien und auch schon Israel sehen. Das ist ja nicht mehr die Situation, wie wir sie vor 50 Jahren haben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Also insofern kann man davon ausgehen, dass es wohl auf den Erdölpreis keine so durchschlagende Wirkung hat wie vor 50 Jahren. Da gibt es sehr viele Gründe für, weil sehr viel mehr Öl auch angeboten wird und die da sind dann nicht organisiert werden. Gleichwohl, denke ich, ist das natürlich wiederum nur ein zusätzlicher Krisenherd, der natürlich ein Comeback für den Welthandel entgegensteht. Das muss man meines Erachtens ganz, ganz deutlich sehen. Das geopolitische Umfeld ist eingetrübt und was der IWF an Prognosen gemacht hat, die wurden hier eigentlich gefeiert in Deutschland ein bisschen, weil es ja wieder aufwärts geht, das sehe ich eigentlich, wie du, sehr kritisch. Das heißt, dieser Konflikt hat keine Auswirkung auf irgendwelche relativen Rohstoffpreise, aber doch auf das internationale Klima. Und das ist ja nicht zu vernachlässigen, die Kategorie.
Ja. Also bin ich völlig bei dir, wenn man sich auch nochmal die Raten jetzt anschaut vom IMF, 3,5%, wenn man mal die Reihe nimmt, also nicht nur IMF, sondern 3,5% Welt, Wachstum, weltwirtschaftliches Wachstum im Jahr 2022, in diesem Jahr etwa 3%, im nächsten Jahr unter 3%. Das heißt, das bleibt ein Prozent, nahezu ein Prozentpunkt unter dem, was wir seit dem Jahr 2000 bis zur Pandemie an weltwirtschaftlichem Wachstum nicht mit 3,8 erlebt haben. Und das ist das, was uns zu denken geben muss. Das spricht dafür, dass wir andere Risikoprämien haben, dass wir auch andere Kosten haben, das weltwirtschaftliche System zu betreiben. Kosten beispielsweise in Form von Sicherheitsausgaben aller Art für die Unternehmen im Bereich Cybersecurity, für die Staaten in Form von Verteidigung und anderen Formen, die ja letztlich nie produktive Ausgaben sind, volkswirtschaftlich betrachtet, aber das System stabilisieren. Mhm. Und das muss halt anders gemacht werden. Und im Grunde auch eine Verschiebung in den Regionen. Also zunehmend stellen wir fest, USA nicht so schwach, kein Hardlanding. Mhm. Und das ist das auch, was der IMF hier nochmal ausdrückt, dass eigentlich USA Momentum stärker bleibt als erwartet und die Eurozone zurückfällt.
Zurückfällt und China als erwartet. Aber auch nicht mehr der Wachstumsmotor
und damit
der Vergangenheit
verschieben
ist.
Sich da nochmal die Dinge. Aber gleichzeitig stellen wir fest, USA ist fast politisch nicht handlungsfähig nach dem Theater, was die Republikaner im Kongress veranstaltet haben und ihren eigenen Speaker da vom Podium geholt haben, ohne Perspektive erneuern, wo ja offensichtlich einzelne Figuren in einer Form von Egoismus, also Politik betreiben, was eigentlich gar nicht Politik genannt werden kann. Und ich meine, das heißt, es bis November ist der Haushalt gesichert. Das schiebt sich ja nur um ein paar Wochen voraus. Das kann auch wieder ganz anders aussehen. Also insofern, die Risiken sind gewaltig. Und vor allen Dingen, wo ist die gemeinsame Anstrengung in der Welt zu koordinieren? Die Dinge wieder mal gemeinsam zu diskutieren. Also die G20 haben es nicht gebracht. Wir haben hier mal diskutiert vor gar nicht langer Zeit über die erweiterte BRICS-Gruppe. Das ist ja auch Witzfigur, aber es ist ja alles furchtbar, was da so zusammenkommt.
Und jedenfalls zusammenwachsen auch kein Attraktiv. Tun die auch nicht, das
Nein.
Gegenteil ist
der so, Fall. Das haben wir auch diskutiert. Und ich meine, vor 14 Jahren bei der Finanzkrise gab es halt eine weltwirtschaftliche Koordinierung. Ja. Es gab im November 2008 das erste G20-Format. Das ist dann weiterentwickelt worden. Das hat auch geholfen. Es hat Koordinierung gegeben. Es geht ja hier nicht um die Frage, und das ist, glaube ich, der Unterschied, was muss national getan werden? Mhm. Sonst geht es um die Frage, ist man gemeinsam bereit, für offene Märkte einzustehen und dafür die Institutionen der Weltwirtschaft weiter zu stärken? Und das ist halt nicht zu sehen. Und da muss man im Grunde große Sorgen haben.
Und es kommt ja auch noch eins hinzu, den Konflikt, den wir gegenwärtig haben, ist ja anders, du hast es eben angesprochen, als 1973, ist ja eigentlich kein Konflikt zwischen Staaten. Ja. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Terrororganisationen und Israel.
Ja,
Und so ein Konflikt ist, glaube ich, so komisch es klingt, schwieriger zu gewinnen als ein Krieg gegen Staaten. Weil also diese Terrororganisationen werden nicht davor zurückscheuen, also eine asymmetrische Kriegsführung zu führen. Wir Älteren wissen noch, was das bedeutet für den internationalen Verkehr und so weiter und so weiter. Mhm. Also dieses Risiko sehe ich schon.
Ja. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass dieser Konflikt sehr lange dauert. Dass es eher auch eine Eskalation hat, wenn aus israelischer Sicht man wirklich versucht, da die Wurzeln des Übels im Gazastreifen völlig zu bereinigen. Aber
das kann man nicht. Wo soll man die 2 Millionen Leute hin tun?
Ja, das ist eine außerordentlich geringe Fläche. Ich bin vor wenigen Jahren mal eine längere Israel-Reise gemacht und war dann auch an diesen Grenzstreifen. Insofern war ich auch die Woche etwas erschüttert, was da einfach alles der Hamas möglich war. Denn wenn man diese Sicherungsanlagen gesehen hat, wenn man auch das Bewusstsein der Israelis, dass es daraus immer kommen kann mit irgendwelchen Konflikten, dass sie so völlig überrollt wurden. Und das mag natürlich auch dazu führen, dass jetzt die Gegenbewegung einfach länger und intensiver und den Konflikt auch nochmal in eine andere Dimension bringt. Das können wir heute nicht prognostizieren, aber heißt nur, die Risiken sind groß. Und Bert, die Frage ist doch für uns eigentlich in Deutschland, sind wir richtig aufgestellt dafür? Und wenn ich mir anschaue, die nationale Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung jüngst vorgelegt hat, dann findet man da ja viel Richtiges, aber letztlich nicht die Konsequenz der Ableitung, was müssen wir tun. Und ich meine, das ist das, was ich meinte mit der Politisierung des Ökonomischen. Wir müssen in Verteidigung investieren. Wir sind sonst eine Lachnummer. Wir sind jetzt ökonomisch auch nicht mehr der Prachtbube. Aber wenn wir nicht bereit sind, der Größe entsprechend Verteidigungsleistungen zu erbringen, in Europa ernst genommen zu werden, in der NATO eine Rolle zu spielen, dann werden wir auch diese ökonomischen Perspektiven eingetrübt sehen müssen. Das ist aus meiner Sicht zwingend gekoppelt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und gerade weil dieser Krieg also ein asymmetrischer Krieg ist, weil hier nicht Staaten gegeneinander konfligieren, wird beispielsweise das Frage der inneren Sicherheit sehr viel wichtiger noch sein. Und auch da ist Deutschland nicht gut aufgestellt.
Ja, wir haben unverändert, stellen wir fest, dass immer wenn irgendwas passiert, die 16 Bundesländer nicht wirklich gut miteinander zusammenarbeiten, unsere föderalen Institutionen nicht in der Lage sind, gemeinsam Schlagkraft zu erzielen. Und man würde wahrscheinlich feststellen, immer wieder beim nächsten Schock, dass wir immer nicht ein Stück weiter gekommen sind. Wir stellen jetzt wieder fest, dass wir bei der Integration von Geflüchteten oder Asylantragstellern auch nicht schneller weiterkommen, als das vor 2015 der Fall war. Und das ist alles unbefriedigend und das stellt die Frage nach der Wirksamkeit des Staates. Und da gehört das Sicherheitsthema ganz, ganz oben auf die Tagesordnung. Und nochmal, wenn man das liest, ist ja gut, dass es mal eine nationale Sicherheitsstrategie gibt, dass man von integrierter Sicherheit schreibt, also dass sozusagen alle Akteure, alle Themen und insbesondere zusammen gedacht werden müssen, um die Sicherheit unseres Landes zu erhalten. Aber dann ist doch wirklich die Frage, was heißt das denn konkret? Warum ist die Bundeswehr immer noch in dem Zustand? Wie kann es passieren, dass Funkgeräte bestellt werden, die nicht in die mobilen Einsatzeinheiten
passen?
Wie kann es sein, dass wir im Bereich des militärischen ärztlichen Dienstes und der Absicherung alles verkauft haben, dass wir keine mobilen OPs mehr in der Form haben. Wir waren früher bestens ausgestattet. Mhm. Es muss wirklich also wenn wir mal, es wird ja immer gern wieder Agenda von irgendwas aufgerufen, wir bräuchten eigentlich eine Agenda zur Wiederherstellung der inneren und äußeren Sicherheit.
Wir bräuchten in der Tat einen flächendeckenden, also Modernisierungsschub und vor diesem Hintergrund hat sogar dieser Konflikt etwas Gutes, weil nämlich jetzt doch wiederum schlagartig, klar wird, dass Deutschland nicht nur ein ökonomisches Problem hat, sondern auch ein infrastrukturelles Problem und auch ein Problem der internationalen Willensbildung. Der ist so organisiert der Prozess, dass dort keine schnellen, effizienten Lösungen zustande kommen. Insofern, ich versuche ja, diesem Konflikt etwas Gutes abzugewinnen. Das ist für die Leute, die davon betroffen sind, nicht tröstlich. Aber hier wird deutlich meines Erachtens klar gemacht, dass die Bundesrepublik Deutschland, was diese Fragen angeht, kein moderner Staat mehr ist.
Nein, und dass sie auch das deshalb nicht ist, weil sie das konzeptionell politisch nicht umsetzt. Also wenn ich mir unsere Außenpolitik anschaue, bei aller Liebe und allem Verständnis, wir brauchen keine moralische Außenpolitik. Wir brauchen auch keine feministische Außenpolitik. Wir brauchen eine Außenpolitik als glasklare Interessenvertretung der Bundesrepublik Deutschland.
Und zwar deutscher Interessen.
Und zwar deutscher Interessen oder europäisch-deutscher Interessen. Jedenfalls auch in Europa müssen wir alle miteinander versammeln. Wir haben jetzt Veränderungen in der Slowakei. Es gibt Konfliktsituationen in Richtung Kosovo. Das heißt, wir müssen doch auch gucken, dass wir die Partner sein können, nicht verlieren. Ungarn beispielsweise. Wir werden sehen, wie die Wahlen in Polen ausgehen. Aber wir müssen uns, solange es so ist, halt, ob uns das gefällt oder nicht, mit einer Regierung Orbán in Ungarn beispielsweise abstimmen. Und wir müssen auch, das ist zum Beispiel bei Macron völlig klar, das wird ganz anders behandelt. Und Macron fährt dann auch zur Visegrad-Gruppe. Und hat dann keine Sorgen, dass da ein Foto gemacht wird, wie aber unser Bundeskanzler mit Herrn Orbán kein Foto machen lässt. Also wir müssen wegkommen von diesen moralischen Vorhaltungen. Und eigentlich, und das finde ich so interessant, nochmal einen Punkt zu diesem IMF-Outlook dieser Woche. Mhm. Die schreiben dann, there is little margin for error on the policy front. Wenig Raum für Fehler in der Politik. Und sie sagen, im Grunde ist eigentlich alles glasklar. Also die Notenbank muss das Vertrauen in die Preisstabilität rekonstruieren. Ich glaube, da sind sie gut dabei und es ist auch das meiste geschehen. Finanzpolitisch muss darauf geachtet werden, dass Handlungsfähigkeit gesichert wird. Wenn man sich mal wirklich die Zinssteuerquoten bei uns anschaut, ist die Handlungsfähigkeit da. Aber wenn wir keine Wachstumsvorsorge treiben, ist die auch nicht mehr da. Ja. Dann das Dritte, wir müssen Reformen machen, um die strukturellen Belastungen des wirtschaftlichen Wachstums zu reduzieren, ob das am Arbeitsmarkt ist in vielen Ländern oder in der Bürokratie oder in sonstigen Themen, also uns da entsprechend ausstellen. Und wir müssen uns schneller und mehr effizient international, multilateral koordinieren. Also im Grunde, wenn du so willst, sagt eigentlich der IMF, im Grunde ist doch völlig klar, was zu tun. Es gibt gar keine Alternativen. Das ist ja eigentlich die Aussage.
Das ist alles richtig, was du sagst, aber bei solchen Aussagen habe ich immer so ein komisches Gefühl, hier schwingt sich der IMF zu einem, sagen wir mal, Weltregierung auf, die sagt, wo es lang gehen muss. Und er ist ja letztlich eine ohnmächtige Institution und hier versucht er Weltpolitik zu machen. Ich verstehe das, aber eine besondere Wirkmächtigkeit spreche ich diesen Empfehlungen nicht ab, leider.
Ja, das ist ja das kann man so sehen, Bert. Ich meine nur, interessant, dass der IMF also im Grunde sagt, naja Leute, die Spielräume sind eigentlich für andere Politik gar nicht da. Kann man ja auch so sehen. Ich meine, die Frage ist nur, eigentlich stehen wir vor einem umfassenden Koordinierungsauftrag. Es muss besser koordiniert werden, Geld- und Finanzpolitik. Das läuft ja im Augenblick sozusagen quasi isoliert, aber nicht wirklich in dem Gedanken, was ist makroökonomisch, wachstumspolitisch auch geboten. Und wir müssen es in Europa koordinieren und wir müssen es in der Welt koordinieren. Also wenn man meine Überschrift, was ist sozusagen notwendig? Wir müssen wirklich unsere Perspektiven zusammentragen, um gemeinsam Ableitungen vorzunehmen. Und das findet nicht statt. Deswegen finde ich diese Überschrift oder diese Kapitel, diesen Titelmann, There is little margin for error on the policy front, eigentlich ganz spannend, weil er sagt eigentlich, Was ist eigentlich anderes zu tun? Und dieser Druck in die Realität, das sagst du ja auch, durch diesen Konflikt, der wird einfach enorm erhöht.
Also hat dieser Konflikt etwas Gutes. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort, was du gemacht hast. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Thank you.